Mutter. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam eine ja sehr, sehr nektargeladene Woche erleben dürfen. Ich weiß schon, es wird sehr schön werden, weil das Thema ein sehr schönes ist. Ich möchte heute einfach nur ein bisschen herzlich willkommen miteinander. Ich möchte heute ein bisschen einfach Nektar mit euch lesen und Nektar mit euch besprechen. Denn ich denke, wir haben einen intensiven Tag gehabt und wollen jetzt einfach Nektar hören. Sagen Sie mal, in unserer Linie wird total wechselhaft werden. Es gibt in unserer Linie, auch hat jemand für euch ein Stück Papier, was ich jetzt dazwischen klemmen kann. Wir können kaum ohne dich anfangen, Walter, voneinander. Ja. Immer wieder Informationen darüber, wie Krishna eigentlich von den Devotis in Vrindavan so stark gewünscht wird, dass Krishna eigentlich ihrem Wunsche, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen, folgen muss. Es ist sehr wichtig für uns im Krishna-Bewusstsein zu verstehen, dass das Wichtigste, was wir haben können, der intensive Wunsch ist, Krishnas Barmherzigkeit und Krishnas liebevolle Zuneigung zu gewinnen. Wenn der Devoti aus den Augen verliert, dass er in dieser Welt getrennt von Krishna ist und eigentlich sich nach Krishna oder sagen wir mal Krishna erlangen möchte, dann ist sein Leben tot. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung im Bhagavatam, wie die Bewohner von Vrindavan sich das Leben ohne Krishna nicht vorstellen können. Und es ist wichtig, dass wir diese Beschreibung hören und vielleicht auch eines Tages zu sagen, ich kann mir das Leben ohne Krishna auch nicht vorstellen. Nicht? Wenn wir zu dieser Erkenntnis aufwachen, hat unser Krishna-Bewusstsein Erleben bekommen. Nun, solch ein Lehrbeispiel gab es einmal. Und zwar waren die Bewohner von Vrindavan mit Nanda Maharaj zum Feld von Kurukshetra gekommen. In Kurukshetra wurde gerade die Sonnenfinsternis gefeiert. Krishna war mit den Bewohnern aus Dwaraka auch nach Kurukshetra gegangen und hatte dort die Zeremonien gemacht, die man machen muss, um das unglückverheißende Moment einer Sonnenfinsternis abzuwenden. Ich weiß, in unseren Tempeln, die wir gehabt haben, haben wir damals, wenn die Sonnenfinsternis war, am nächsten Tag alle Töpfe waschen müssen. Und die Detis wurden nur in so einem kleinen Kleidchen angekleidet. Ihre ganzen Kleider wurden versteckt, damit sie nicht diesen ungünstigen Einfluss ausgesetzt waren. Und die Kleidung, die sie dann trugen, wurden am nächsten Tag weggeworfen. Denn Sonnenfinsternis ist eine sehr, sehr unglücksverheißende Sache. So, um dem entgegenzuwirken, geht man in der vedischen Kultur und feiert Krishnas heiligen Namen und so weiter und so weiter. Krishna auch mit Vasudev, seinem Vater, und Ugrasena, dem König, nach Kurukshetra gekommen. Und da gab es eine herzreißende Wiedersehen zwischen den Bewohnern von Vrindavan, die nach Kurukshetra gekommen waren, unter der Führung von Nanda Maharaj. Nanda war voller Zuneigung zu seinem Freund Vasudev. Vasudev ist der Vater Krishna. Während der folgenden Tage sagte Nanda immer wieder, ich werde später heute im Laufe des Vormittags aufbrechen. Und dann sagte er, ich werde morgen gehen. Aus Liebe für Krishna und Balaram blieb er jedoch für 3 Monate, wobei er von allen Yadus sehr geehrt wurde. Erläuterung. Nachdem Nanda Maharaj immer wieder sagte, das Erste, was ich am, also ganz früh morgens werde ich aufbleiben und dann den Entschluss fasste, ich gehe später heute. Und dann, wenn der Nachmittag kam, dann sagte er, ich bleibe noch bis morgen. Die Frage ist, wieso? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt uns den folgenden Grund für dieses Zögern. Nanda hatte ganz im Geheimen die Absicht, Krishna mit sich nach Braj zu nehmen. Aber er wollte nicht Vasudevs Herz brechen. Somit zögerte er seinen Aufbruch für 3 Monate hin. Srimad Bhagavatam, 10. Kanto, 84. Kapitel, 667 bis 68. Dann, nachdem dann schließlich nach 3 Monaten, nachdem Vasudev, Ugrasena, Krishna, Uddhava, Balaram und andere Nanda Maharaj alle Wünsche erfüllt hatten und ihm kostbare Juwelen gegeben hatte und auch verschiedene gute Möbel, nahm Maharaj Nanda endlich Abschied. Die Yadus verabschiedeten sich und er ging dann mit seinen Familienmitgliedern nach Braja. So, jetzt wird das erläutert. Hört euch das mal an. Am Ende von 3 Monaten ging Nanda Maharaj forsch zu Krishna und sagte, mein lieber Sohn, du weißt, dass ich nur für einen Schweißtropfen von deinem Gesicht immer wieder mein Leben aufgeben könnte. Lass uns jetzt zusammen nach Braja gehen. Bringt das an, wie wir klippen. Ich kann jetzt nicht mehr hier bleiben. Dann ging er zu Vasudev und sagte, mein lieber Freund, bitte schicke Krishna nach Braja. Und dann ging er zu König Ugrasena und bat ihn, bitte gebe meinem Freund Vasudev den Auftrag, er soll Krishna nach Braja schicken. Wenn du dich weigerst, werde ich mich hier in Lord Parushurams See ertränken. Schau nur zu, wenn du mir nicht glaubst. Wir Leute aus Braja kamen zu diesem heiligen Ort, nicht um ein bisschen Frömmigkeit zur Zeit der Sonnenverfinsternis auszuführen. Nein, wir wollen Krishna zurückhaben oder sterben. Als Vasudev und die anderen hörten, wie Nanda Maharaj so verzweifelt sprach, versuchten sie ihn zufriedenzustellen, indem sie ihm verschiedene Geschenke gaben. Vasudev, der sich ziemlich gut auskannte in Diplomatie, tröstete Srinanda, indem er ihm sagte, mein liebster Freund, o König von Braja, es stimmt natürlich, dass niemand von euch Vrajabasis ohne Krishna leben kann. Und wie könnten wir es jemals erlauben, dass ihr euch selbst umbringt, weil Krishna nicht mit euch geht? Deswegen muss ich Krishna zurück nach Braja schicken. Ich werde das tun, nachdem er mit meinen Verwandten und den Freunden und den vielen hilflosen Frauen zurück nach Dwaraka gegangen ist. Dann am nächsten Tag, ohne ihn auch irgendwie zu versuchen, daran zu hindern, werde ich ihn nach Braja aufbrechen lassen, und zwar zu einer glücksverheißenden Tageszeit. Ich werde dir das 1000-mal jetzt schwören. Stell dir doch mal vor, wir sind mit Krishna hierher gekommen. Wie sollen wir denn ohne Krishna zurückgehen nach Dwaraka? Was werden die Leute über uns denken? Was werden die großen Gelehrten sagen? Bitte vergebe mir also, dass ich dich darum bitte. Als nächstes sprach Ukrasena zu Nanda Maharaj: Mein lieber Meister von Braja, ich bin der Zeuge von Vasudevs Aussagen und ich nehme hier ein heiliges Gelübde auf mich. Ich werde Krishna nach Braj zurückschicken, selbst wenn ich das mit unter Zwang machen muss. Ich Krishna zwingen muss. Dann kam Krishna mit Uddhava und Balaram privat zueinander und sprachen zu ihm im Privaten. Ihr seht jetzt also, wie Krishna, nachdem sein Vater Nanda Maharaj gesagt hat, ich tue Krishna nach Vrindavan schicken, wenn er nach Dwaraka zurückgegangen ist, er muss erstmal uns begleiten. Und nachdem der König von Dwaraka gesagt hat, notfalls unter Zwang schicke ich Krishna zurück. Ich sehe, wie was Krishna zu Nanda Maharaj sagt. Und wenn ihr das seht, seht ihr den Mut von Krishna, seinen Devotees gegenüber. Ihr kriegt Mut vielleicht, dass ihr auch eines Tages ganz intensiv euch nach Krishna wünscht. Und ihr kriegt Mut, wenn das soweit ist, dass Krishna euch nicht alleine lässt und zappeln lässt, sondern dass er als Bhakta Vatsala, der Freund seiner Devotees, ein Herz für euch hat. Er sagt also: Mein lieber Vater, wenn ich jetzt heute nach Vraj gehen sollte und all diese Vrishnis, die mit mir von Dwaraka nach Kurukshetra gekommen sind, allein lasse, dann werden die sterben vor Trennungsgefühlen von mir. Zu diesem Zeitpunkt werden Tausende von Feinden kommen und die ganzen Vrishnis und Yadavas auslöschen. Feinde, die stärker sind als wer? Aristasura? Und Krishi. Ich muss dir sagen, Nanda, ich bin allwissend. Sehr oft, wenn Krishna spricht, sagt er ganz einfach offen: Ich bin allwissend. Stimmt ja, er kann das sagen. Ich weiß, was mit mir geschehen werde. Hör mal zu, was ich dir jetzt sage. Nachdem ich nach Dwaraka zurückgekommen bin, werde ich erstmal eine Einladung von Yudhishthira erhalten. Krishna geht in die Zukunft und sagt seinem Plan: Ich weiß, ich bin allwissend. Du wirst sehen, das kommt hin. Yudhishthira wird mich einladen. Und dann werde ich zu seiner Stadt Indraprastha gehen, um teilzunehmen am Rajasuya. Das ist auch tatsächlich später eingetroffen. Krishna ist tatsächlich zum Rajasuya-Opfer eingeladen worden von Yudhishthira Maharaj und hat, weil er ein solcher Gentleman ist, sich pressiert am Eingang des Rajasuya-Opfers und jedem einzelnen Gast die Füße gewaschen. Dann später wurde er gewählt als die hervorragendste Persönlichkeit, die dort gegenwärtig war. Die Devatas wählten ihn, die Rishis wählten ihn, die Sadhus wählten ihn. Er wurde der Präsident des Rajasuya-Opfers. Und nur einer war dagegen. Könnt ihr euch an seinen schimpflichen Namen erinnern? Shishupal? Genau. Shishupal beleidigte Krishna 99 Mal. 99 Mal. Hatte nämlich die Rechnung, dass es 99 Mal okay sei. Und dann, als er das 100. Mal eine Beleidigung aussprach, hat Krishna von seinem, den Sudarshan-Chakra geworfen, den Kopf abrasiert in einem glatten, edlen Schnitt. Nicht? Und dann wurde das Opfer gemacht. Krishna war der Präsident des Opfers. Aber nach dem Opfer klingelte die Glocke nicht. Unser Swanko ist ein Mystiker. Er weiß, nach einem vollkommenen Opfer muss es ein Zeichen geben, dass das Opfer angenommen ist. Wenn man ein Yajna macht, wir werden das am Montag hier machen, muss die Glocke klingen, ohne dass jemand die Glocke klingelt, ein Mensch das macht. Und der Pujari wird, ist ein sehr fortgeschrittener Pujari, das wird hundertprozentig geschehen. Also die Glocke muss bimmeln, ohne dass eine menschliche Hand es bimmelt. Aber es bimmelte nicht. Da sagten die fünf Pandavas, Krishna, warum klingelt die Glocke nicht? Was haben wir verkehrt gemacht? Nun sagt Krishna, ihr habt keinen Vaishnava verliert. Bhima hat daraufhin einen Ausflug unternommen und kam mit einem Vaishnava zurück. Setzte ihn hin und sagte, bitte esse. Draupadi hatte gekocht und die Speise war dem Vaishnava gegeben worden und der Vaishnava manchte die Zubereitung zusammen, um sie dann zu essen. Vorverdauung findet statt mit den Händen. Als er zu Ende war, stand er auf, machte ein Bäuerchen und verschwand. Aber die Glocke bimmelte nicht. Krishna wurde darauf als nächstes gefragt. Krishna, fragten die Pandavas, warum klingelt die Glocke nicht? Was haben wir noch immer nicht richtig gemacht? Und sagte Krishna, einer von euch hat ein Vergehen gegen den Vaishnava gemacht. Es muss doch mal alle gucken, um wieso. Dann wurde Draupadi ein bisschen rot und sagte, ich habe ein Frevler gemacht. Ich hatte extra gekocht und als der Vaishnava das so ohne Kultur zusammengemanscht hatte, habe ich gedacht, was für ein kulturloser Vaishnava. Und da habe ich Schlechtes über ihn gedacht. Und auch sagte Bhima, was machen wir? Nochmal speisen, sagte Krishna. Und so ging er hin zu dem Vaishnava und sagte, bitte, komm. Ja, unmöglich, ich habe so viel gegessen, wie ich nicht einen Monat esse. Nein, es ist Yajna ist noch nicht erfolgreich. Du musst jetzt kommen und nochmal essen, bitte. Dann heißt Bhima da so vorstand. Er war gut. Und wurde dann hingebracht und Draupadi hatte nochmal gekocht. Der Vaishnava manchte es wieder zusammen und aß es dann. Und er war zufrieden, er aß nicht viel und daraufhin bimmelte die Glocke. Bing, 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 bing. Eben hat auch die Glocke gewimmelt kurz. Ja. Daraufhin hat die Glocke gewimmelt. Das ist, wie wichtig die Krishna die Zufriedenstellung seiner Vaishnava ist. So, er sagt das alles voraus. Er sagt, ich werde zum Rajasuya-Opfer gehen, dort werde ich Shishupala töten, danach werde ich nach Dwaraka gehen und dann Shalva töten. Als nächstes, hört bitte sehr gut zu, werde ich zu einem Ort gehen im Süden von Mathura, wo ich euch töten werde, wo ich euch retten werde, indem ich Dantavakra töte. Das wissen die meisten Devotis nicht, aber Dantavakra, der Dämon, dachte, ich muss die Devotis von Krishna angreifen. Und ging nach Mathura und wollte sich ein Bratsch machen, als Krishna plötzlich da war. Und mit ihm kämpfte und ihn tötete. Und dann werde ich, weil ich schon so nah bin, nach Braj zurückkommen, alle meine alten Freunde sehen und mich bei dir, Nanda Maharaj, auf den Schoß setzen, mit großer Freude. In der Tat werde ich mit großer Freude den Rest meines Lebens mit euch verbringen. Gott hat dieses Schicksal auf meine Stirn geschrieben. Und es steht auch auf eurer Stirn geschrieben, dass ihr die Trennung von mir bis zu dem Tag tolerieren müsst, an dem ich zu euch zurückkomme. Unsere Schicksale können nicht verändert werden oder umgeschrieben werden. Findet deswegen den Mut, mich hier zu lassen, allein zu lassen und geh zurück nach Braj ohne mich. Hm. Und sollte es sein, dass ihr unglücklich seid, weil euch das Schicksal auf die Stirn geschrieben ist, in Trennung von mir zu leben, macht Folgendes. Opfert mir ein paar Köstlichkeiten, spielt irgendein Spiel mit mir oder schaut mich einfach an. Wenn ihr eure Augen dann schließt, werde ich vor euch erscheinen, um eure Qual in Blumen vom Himmel umzuwandeln und so all eure Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche euch das, und die jungen Freunde von mir, deren Leben ich einst in einem Waldbrand gerettet habe, können sich davon das genau belegen. Ja. Nietzsche weiß alles in Deutsch. Das ist ein ganz wichtiges Mittel, um Krishnas Gunst zu erlangen. Wenn man sich von Krishna getrennt fühlt, sollte man diese drei Dinge machen. Sofort. Man sollte ihm etwas Schönes opfern. Nicht hier. Advaita Acharya hatte damals, als er sich von Krishna gefühlt, geopfert, eine Tulsi geopfert. Man sollte ihm etwas opfern. Wenn ihr das nicht mehr aushält, oh Krishna, Krishna, ich bin so weit weg, opfert ihm etwas. Die zweite Sache, die man tun sollte, or play some game with me. Man sollte ein Krishna-Lila spielen. Oder das dritte ist, man sollte einfach vor die Devis gehen und sie anschauen, lange anschauen und vor ihnen chanten. Fühlt ihr euch manchmal von Krishna getrennt? Bestimmt. Ich würde sagen, nö, weil es ist jetzt, was? Da geht jemand? Das ist doch für jeden Seminar. Ich denke, wir sollten alle Telefonate jetzt beantworten. Das sind vielleicht die häufigsten. Ja? Gut. Also etwas zu opfern für Krishna. Ein Krishna-Lila. Ich lese immer etwas über Krishna. Krishna. Oder ihn einfach anzuschauen. Mit den Augen. Dann sollte man die Augen schließen und Krishna wird erscheinen. Krishna sagt, der Beweis, dass das klappt, sind meine Kuhhirtenjungen, Freunde. Wisst ihr noch, als das Feuer, als Krishna mit den Kuhhirtenjungen in den Wald gegangen war, wurden sie plötzlich von einem Feuer umzingelt. Schrecklichen Feuer, sehr, sehr hart war. Ein wirklich schreckliches Feuer. Und Krishna sagte, und die waren alleine. Und was sie dann taten waren, sie schlossen ihre Augen, riefen ganz laut die Namen Krishnas. Hey Govinda, hey Gopal. Dann war Krishna in ihrer Mitte und verschlankte die Feuersbrunst. Wenn ihr euch von Krishna getrennt fühlt, solltet ihr auch die heiligen Namen Krishnas chanten. Und die Augen schließen und erwarten, wie Krishna vor euch erscheint. Und so weiter. Meine Freunde, die ich im Waldbrand rettete, können sich dafür einsetzen und das belegen. Überzeugt von diesen Argumenten, akzeptierte Nanda Maharaj die Geschenke, die ihm geopfert waren, verabschiedete sich, wobei ihm die gewaltige Armee der Yadus noch lange begleitete und ging nach Vrindavan zurück. Hare Krishna. Was denn Krishna wirklich tat, ist sehr interessant. Krishna, als er hörte, dass Dantavankara angriff, Ashina in Mathura, befreite Dantavankara und ging dann nach Vrindavan. Und Vrindavan hielt er sich einige Zeit mit den Vrijbasis auf und erweiterte plötzlich seine Kutsche. Seine Kutsche wurde zwei. Eine Kutsche mit Krishna blieb in Vrindavan und die andere Kutsche ging mit Krishna zurück nach Dwaraka. Die Kutsche, oder Krishna, der mit der erweiterten Kutsche da war, sagt zu allen Bewohnern von Vrindavan, es ist jetzt an der Zeit, dass wir das Spiel, unser Spiel im Raj beenden, kommt auf die Kutsche und dann nahmen sie zurück auf dieser transzendentalen Kutsche ins ewige Vrindavan, in der spirituellen Welt. Hare Krishna. Das habe ich von vertraulichen Quellen von den Acharyas gehört und wiederhole es hier mit großer Freude. Hare Krishna. So. Wollen wir noch ein bisschen mehr über Krishna hören? So in diesem Stil? Gadadha?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut. Ich möchte euch von den Bienen von Vrindavan erzählen. Die werden von Shukadev Goswami, also es wird jetzt ein bisschen Vrindavan-Katha, werden von Shukadev Goswami als Susmi Bringa, verrückte Bienen, bezeichnet. Die Bienen von Vrindavan sind große Heilige. Mal übereinander, was ist... Nein, wir reden jetzt von den verrückten Bienen. Das ist ja was für dich. So, diese Bienen sind nicht verrückt, weil sie so viel Zucker essen. Normalerweise sind Bienen berauscht, wenn sie Zucker essen. Die Bienen von Vrindavan sind berauscht, weil sie so viel Ananda, so viel Glückseligkeit haben. Und es heißt, dass sie oft im Sanketan beschäftigt sind. Das heißt, die heiligen Namen des Herrn lobpreisen. Das sind die wunderbaren Bienen. So, manchmal kommt es vor, dass die Bienen sich auf eine, aus dem Schwarm sondieren und eine Biene alleine fliegt durch den Darin. Wir werden jetzt einer solchen Biene folgen, indem wir den Beschreibung von Vishwanath Chakravarti Thakur in ergebener Haltung lauschen folgen. Das ist also der König der Bienen, der jetzt alleine losfliegt und nur ein Ziel hat. Er will zu Krishna fliegen. Eine große Hummel, die eine schwarze Hauttönung hat, war so schwer, dass sie mit ihren Flügeln sich fast überhaupt nicht vom Boden erheben konnte. Und so navigierte sie mit großer Schwierigkeit in der Ekstase, um die Ursache aller Glückseligkeit zu treffen, nämlich Sri Krishna. Sie summte und brummte hier und dorthin, durch die Täler, sie roch viele Blumen, aber konnte nirgendwo zufrieden sein, bis sie endlich in Varshana ankam, in einem Dorf, das auf vier Hügeln liegt, auf vier Hügelspitzen. Dort in Varshana suchte sie einen sehr attraktiven Kunsch auf. So ein Waldhain, oder eine Laube müsste man sagen, die mit Blumen und Früchten, Girlanden, Spiegeln, Bildern und Kanopien geschmückt war. In dieser Laube, umgeben von Tamal- und Kadamba-Bäumen, die die Form eines achtblütigen Lotuses angenommen hatten, mitten in dieser Laube, da war jemand. Die Bäume verneigten sich, weil sie so voll waren mit ihren überreifen Früchten. Sie hatten auch unreife Früchte, Sprösslinge, Blumen, Blüten und Schlingpflanzen. Alles war von den Blätterschatten in Schatten gesetzt. Viele Pfauen zwitscherten da ihre süße Poesie über Krishnas lebenserfüllte Spiele. Ein einsamer Pfad ging durch zunächst einmal durch ein Tor, das mit Juwelen besetzt war, und was von verschiedenen Schlingpflanzen geschmückt war. Der König der Bienen flog den Pfad herunter in das schattige Innere des Waldhaines. Er sah dort plötzlich Krishna mit seiner geliebten Radharani, die auf einem goldenen Sitz saßen und viele wunderbare Rätsel austauschten. Er sah, wie Radha und Krishna, wie der Prinz und die Prinzessin in lieblicher Schönheit dasaßen. Sie saßen sehr nah beieinander und schauten sich mit Augen an, die lächelten. Und Shyama fragte, ihr müsst jetzt hier genau zuhören, was lebt, obwohl es tot ist, und bezaubert die drei Welten? Was lebt in einem Körper aus 9 Toren wie ein verkörpertes Lebewesen? Ich wusste das. Also es lebt, obwohl es tot ist, hat 9 Tore und bezaubert alle Lebewesen. 9 Tore, die ein verkörpertes Lebewesen. Wir haben ja auch 9 Tore, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Was könnte das sein? Marie Chantina, ihr seid noch intelligent, ihr geht zur Schule. Oder du bist Physiker. Ganz einfach. Krishnas Flöte. Was denn sonst? Radharani dachte nach, drehte den ihr Gesicht kurz weg von Krishna, um nachzudenken, und sagte dann: Oh Hare, ist es deine verruchte Flöte, die den Nektar deiner Lippen ewig genießt? Dann stellte Radharani ein Rätsel auf und lachte bezaubert. Wer ist sehr jung, aber zugleich sehr alt? Wer ist sowohl gefesselt und befreit? Und wer ist voller Dunkelheit und Täuschung, aber dennoch sehr rein? Sage mir das jetzt. Also was muss ich? Jung, aber sehr, zur gleichen Zeit sehr jung, aber sehr alt, gebunden und befreit zur gleichen Zeit und voller Dunkelheit, aber doch sehr sauber. Das wusste ich auch nicht. Shyama antwortet: Das bin ich, Krishna. Nicht? Er ist sehr jung, aber auch sehr alt. Er ist gebunden und doch befreit. Krishna sagt: Ich werde verstrickt durch alle möglichen Spiele, aber bleibe dennoch derjenige, der allen Befreiung gewährt. Voller Dunkelheit, aber dennoch sehr rein. Ich bin Shyama, schwarz, das Königreich der Dunkelheit, aber bleibe dennoch Suchi. Denn wenn die Heiligen meine Namen chanten, werden sie total geläutert von allen materiellen Einflüssen. Als nun diese höchst intelligente Biene diese glänzenden Persönlichkeiten vor sich sah, fand sie den Schatz ihres Lebens. Sie sah, dass der schwärzliche Prinz die Ursache von aller Liebe war und verstand, also diese Biene verstand, dass die goldene Gopi die Verkörperung der göttlichen Liebe war. Lange dachte die Biene nach, wohin soll ich fliegen? Aber dann entschloss sie sich, einfach kühn in die Mitte von beiden zu fliegen, während sie süße Worte austauschten. Als nun der König der Biene zwischen Radha und Krishna flog, machte das da ein Echo. Ja, erkennt das, ne? Und Radharani guckte hin und kriegte Angst. Sie nahm ihre beiden Hände und nahm es zum Gesicht hin und nahm mit ihrem Anschal, um die Biene wegzuwischen. Die Biene war in großer Ekstase. Denn mit dem Luftzug kam der unbeschreiblich süße Luftzug von Radha und Krishnas göttlichen Körper auf sie zu. Sie fühlte die allergrößte Freude und konnte überhaupt nicht mehr sich bewegen. Sie sah das Lotusgesicht von Radha, die noch alarmierter wurde, weil der unerwartete Gast nicht wegging. Radha war völlig alarmiert und rief aus, Hi, hi! Während ihr geliebter Krishna sich amüsierte und da saß. Radha bog sich zurück wie ein goldener Bogen, wobei ihr wunderschöner Körper sichtbar wurde und ihr Haar, das ihr runterhing wie eine Schlange. Dann kam Manu Mangal, der am Eingang gedöst hatte. Der Beschützer religiöser Prinzipien ist und der intimste Freund von Vrajas Prinz, wurde aufmerksam. Er hatte gerade eine unermessliche Quantität von Mangos aufgegessen. Und rannte jetzt, indem er seinen Stock schwang, durch das Tor herbei. Sein Zieger flog in der Luft und sein Überhang schleifte sich am Boden hinter ihm her. Dann, mit brahminischer Schlauheit, schätzte er die Situation richtig ein und rief aus, Hey, wie kannst du es wagen, die Prinzessin von Vashana in der Gegenwart von Sri Krishna und dem Minister, dem weltberühmten Minister Madhu Mangala zu holen? Er rannte nach vorne mit einem Stock in der Hand, rührte die Luft und bereitete sich auf den Angriff, als ginge es darum, ein wildes Raubtier zu erledigen. Als nun die Biene die Luftbewegung hörte und die störenden Klänge, dachte sie sich, es sei das Weiseste von hier wegzufliegen und flog in Richtung Tor. Der wütende Bato ist ein Vrindavan-Name für Madhu Mangal, der heißt Bato, rannte dicht hinter der Biene her, während Krishna laut lachte, was im Wald echote. Radharani nun, die von einem erholte sich von ihrer Furcht. Schließlich kam Madhu Mangal zurück, wobei Schweißperlen auf dem Kopf waren sagte mit großer Sicherheit, Madhusudan ist weggegangen. Madhusudan heißt so viel wie die Biene. Aber Radharani, als sie hörte, Madhusudan ist gegangen, dachte, Krishna, der auch Madhusudan heißt, sei gegangen. Sie schaute auf Krishna und sah in diesem Augenblick, man nennt das Prema Vaichitya, auf der Brust des Herrn ihre Spiegelung wieder. Sie sah nicht Krishna. Sie sah nur ihr Spiegelbild in Krishna und fragte sich, wo ist Krishna? Er ist gegangen, und wobei sie unerschütterlich wurde unkontrollierbar, weinte, wurde ihr goldener, zarter Körper erschüttert, heiße Tränen kamen aus ihren Lotusaugen und sammelte in sich. Die Blumen, die das hörten, wurden ausgetrocknet, weil das so eine intensive Schwingung waren. Die Steine gar nicht schmolzen dahin, weil Radharanis Trennungsschmerz so stark wurde. Und die Vögel hörten auf zu zwitschern. Als Krishna das sah, hielt er Radharani in den Händen und wurde auch von dieser Ekstase überwältigt. Er sah, was für eine Liebe Radha für ihn hatte. Und aus seiner großen Liebe flossen Tränen von seinen Augen und vereinigten sich mit Radhas Tränen und bildeten einen See, den man heute noch besuchen kann. Er heißt Prema Sarova und wer darin badet, kriegt Liebe zu Krishna. Hat dich schon drin gewartet? Ja? Hier schon? Oh, das muss noch gemacht werden. Das ist ein bisschen von dem Vrindavan-Katha, den ich euch heute erzählen möchte. Schätzt ihr diesen Vrindavan-Katha? Er ist immer der König der Bienen. Und die Wortspiele von Radha und Krishna. Ja. Ich habe so ein Buch voll mit solchen Sachen zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das war das Beste. Ungefähr 400 Seiten von solchen Sachen. Unendliche Vrindavan-Katha. Was ich euch gerne mit dieser Vorlesung, die unter Umständen ein bisschen fragmentiert erscheint, weil sie nicht einen, sagen wir mal, systematischen Aufbau erkennen lässt, vermitteln möchte, ist einfach das. Es gibt einen wundervollen Bereich, der auf uns wartet, den Bereich, den Vrindavan-Bereich von Radha und Krishnas wunderschönen Pastimes und Spielen, die wir in unserem Leben, wie soll ich mich ausdrücken, in dem wir eingehen können. Wenn wir diese Spiele in ergebener Haltung hören, werden wir schon in diesem Leben ein bisschen frei von dem Leid des materiellen Daseins werden. Und Enthusiasmus, und sagen wir mal, wir werden auch eine bestimmte Wirksamkeit dadurch kriegen. Diese Klangschwingung oder dieses Wissen ist ja eigentlich Apodosheya. Es ist nicht etwas, was sich ein weltlicher Poet ausgedacht hat, sondern etwas, was von einer spirituellen Ebene vermittelt ist, übermittelt worden ist. Und die spirituelle Katha oder diese Erzählung haben eine ganz bestimmte Wirkung auf denjenigen, der sie hört. Und wenn man diese Geschichten in ergebener Haltung, in guter Gemeinschaft hört, mit Devotees, die wirklich sich nach Krishna, Radha und Krishna sehen, nicht uninteressierten Devotees, sondern interessierten Devotees, werden materielle Wünsche dadurch aus dem Herzen gelöscht. Die einzige Qualifikation, die hierzu nötig ist, ist Vertrauen, dass diese Geschichten nicht etwa falsch sind, sondern real sind. Wenn diese Geschichten oder wenn man das mit Vertrauen hört, werden die Wünsche, die materielle Welt zu genießen, mit großer Sicherheit aus dem Herzen gewischt. Und Krishna, die Überseele, hilft uns, den Herrn zu erreichen. Ihr merkt vielleicht, wie wir das jetzt gehört haben, nur Krishna Katha, dass man irgendwie froh ist und eine Art, sagen wir mal, Loslösung hat von dem weltlichen Dasein. Sorgen sind vielleicht ein bisschen in den Hintergrund getreten. Identifikation mit dem physischen Körper und dem falschen Ego sind einfach nicht mehr so anziehend. Nicht? Und man ist sehr geneigt, sich auf dem spirituellen Weg mit großer Entschlossenheit zu beschäftigen. Euch mit großen sagen wir mal, Enthusiasmus in die Vorbereitung des Festivals zu stürzen. Mir fällt auf, dass ungefähr die Hälfte wahnsinnig schniebt und schnauft unter dem Angriff der Erkältung. Svonko, du kannst vielleicht noch unsere Veda-Akademie-Mitglieder so ein bisschen auf eine Ebene der Gesundheit bringen. Denn wir brauchen... Du keuchst ja so laut. Es ist ja unglaublich. Ist es übertrieben? Kommt es so?
Kommt.
Vielleicht kannst du einen Filter noch irgendwie. Schalldämmer hier reinbringen, ein Taschentuch. Das ist so wie so, wie so bei der Pistole, wo man so einen Schalldämpfer rauf tut. Kannst du ja irgend so einen Apparat machen. Ein Holzapparat und in der Schiefen. Hare Krishna. Gut, aber das soll uns nicht diese Situationskomik, die manche von euch aufbringen, soll uns nicht von der, wie soll ich mich ausdrücken, dem Thema wegbringen. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Sonst werde ich mich... Hier sollen jetzt Panchatattva sein, ich kann es noch gar nicht glauben. Sind da eigentlich, ist da noch eine Lampe drin in dem Altar?
Kommt
noch. Das wird vielleicht nice. Wenngleich man aufpassen muss, wenn von oben Licht kommt, wie das mit dem Schatten geht, das würde ich erst noch gucken. Es kann auch hässliche Schatten werfen. Das habe ich bei mir im Radakunya Vihari, also Radakunya Bodhijana Balaba, so gemerkt. Wollt ihr noch irgendein Thema durchdiskutieren? Oder soll ich noch, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ein offenes Forum sozusagen, fragen. Ja,
ich habe eine Frage, ob es unüberlegt stellen möchte, vielleicht etwas einfältig, aber wie kann man andererseits um diese Geschichten von Radha und Krishna verfügt sein, was tatsächlich die Wirkung hat, dass man etwas im positiven Sinne entrückt, andererseits in dieser Welt handeln, so wie das halt möglich ist, um durchzukommen.
Rupa Goswami hat uns ein spezielles System, eine spezielle Unterweisung gegeben, wie ein Devotee in dieser Welt handeln soll. Wer kann sich denken, was das ist? Ein interessantes Thema, nicht? Auch für euch beide, die ihr zur Schule geht als Devotees. Nicht? Wie soll man auf der spirituellen Ebene sein, wenn man mathematische Gleichungen erfüllen muss? Rupa Goswami behandelt dieses Thema. Seine Antwort ist, es kommt sehr schön klar in Bhakti Rahasya heraus, ein Devotee in dieser Welt muss mit in einem Sinne von Yukta Vairagya handeln. Ja. Wenn wir uns dieses Konzept einmal anschauen, ist es, dass wir Dinge, die in Krishnas Dienst beschäftigt werden können, in Krishnas Dienst beschäftigen, aber nicht, wie wir es früher gemacht hätten, mit Ablehnung oder Anhaftung, sondern eben ganz in Krishnas Dienst. Ich habe mal für mich so darüber nachgedacht. Yukta Vairagya ist eigentlich die einzige Art, in dieser Welt überhaupt handeln zu können. Sonst müsstest du als spirituelle Seele die Welt zurückweisen, weil sie nichts mit dir zu tun hat. Du müsstest aufhören zu essen. Und mit materiellen Dingen auch umgehen. So, damit wir nicht uns verstricken materiell, nehmen wir doch diese Dinge an, weil sie sich in Krishnas Dienst beschäftigen lassen und mit Krishna verbunden sind. Und auf diese Art und Weise können wir überhaupt existieren in dieser Welt. Wenn wir Dinge, die wir tun, aufgrund von Anziehung oder Ablehnung tun, ist das nicht mehr spirituelles Handeln. Das ist, wenn du richtig Yukta Vairagya, sieh mal, du machst dir den ganzen Tag, machst du ja Yukta. Du fährst einen Jeep, habe ich gesehen, einen Pira-Jeep, und gehst mit Geldern um, machst Entscheidungen, die ja, das Leben von Menschen betreffen. Und Gelder fließen durch deine Hand. Das ist ja so viel Materie, was du bewegst. Wenn du das aber ohne, wenn du das ohne Yukta und ohne, wenn du sagen wir mal, das nur so machst, aber keine innere Loslösung hast, bist du in Annehmung, an Abneigung und Ablehnung versunken. Etwas gefällt dir, das andere missfällt dir und so bist du, oszillierst du hin und her. In dem Augenblick, wo du dich aber fragst, ist das gut für Krishna, hast du mit der Sache nichts mehr zu tun. Es ist eine anspruchsvolle Handlung, aber dieser Bewusstseinssprung muss gemacht werden. Zum Beispiel, Shrishtikata wird manchmal für 6 Stunden. Und gestern war es vielleicht insgesamt 8 Stunden, oder? Wenn wir die Strecke von Goloka damit eintun. Das kann einen zum Wahnsinn bringen, da auf die Autobahn, du ja auch, ne? Auf die Autobahn zu schauen, Kurve und so weiter und so fort. Wenn man aber das tut, ich fahre Krishnas Predigerwagen. Wir fahren jetzt, dann wird das plötzlich erträglich, dann nimmt man eine entrückt man, aber ist trotzdem verbunden noch mit der Sache. Das ist noch fortgeschrittener, als eigentlich sich einer Sache sich zu entsagen. Meistens entsagen wir nur und verbinden das aber nicht mit Krishna. Oder die andere Möglichkeit ist, wir tun Tätigkeiten und verbinden die auch nicht mit Krishna und sind so völlig entweder zwischen entsagt und losgelöst hin und her geworfen. Aber Yukta Vairagya ist die Verbindung, die Spiritualisationsschleuder, die uns aus der Dualität heraushebt, auf die spirituelle Ebene bringt. Seht ihr das? Zum Beispiel, wenn man zur Schule geht. Wir sind so ein gutes Beispiel, unsere beiden meisten Mathe-Devoti aus Berlin. Ihr müsst es lernen, irgendwie diese Schule mit Krishna in Verbindung zu bringen, um auf der spirituellen Ebene zu bleiben. Ich gehe zur Schule, um mich zu schulen und zu bilden in meinem Geist, damit ich das Material habe und die Möglichkeit habe, etwas mit meiner Intelligenz nachher für Krishna zu tun. Ne? Also so ist ganz wichtig, sonst ist man im materiellen Tun beschäftigt. Ist nichts spirituelles Leben und geht einfach da nur so vor sich hin. Ich unterrichte für Krishna. Ja. Angelika, darf ich dich vielleicht unterbrechen, weil Ishan hat noch zu dieser oder war das, habe ich dich nicht richtig? Du hattest schon dazu noch was zu sagen, oder?
Ich habe es gerade so gemerkt, es ist offensichtlich auch eine Sache, die jeder für sich selbst herausfinden muss. Man muss dann auch fragen, was will Krishna, was ist gut für Krishna?
Ja.
Der eine mag vielleicht die Schule in Krishnas Dienst stellen können,
ja.
Also, nee. Kann die Idee auch nicht.
Absolut
machen.
Nicht, ja.
So geht das mit allen.
Ja. Da muss man sehr, sehr verantwortungsvoll sein. Der Devote sollte denken können, diese Aufgabe ist mir von Krishna gegeben worden und ich erfülle sie für Krishna. So muss der Devote, während er handelt, sagen, ich fahre jetzt, dieser Autoservice ist mir von Krishna gegeben und ich fahre Auto für Krishna. Ne? Dann ist der Devotee auf der spirituellen Ebene. Aber wenn er nicht diesen Lift kriegt, dann ist er auf der materiellen Ebene. Ja. Ich würde jetzt gerne Angelika nehmen und dann Gadatha. Ja, Angelika?
Ich glaube, meine Frage hat sich gerade schon beantwortet.
Schön.
Du hast nämlich so eine Freude beim Autofahren
gezeigt. Ja.
Ich habe also manchmal nicht diese Abneigung, und
ja.
Die nicht mehr auftritt. Aber Freude ist trotzdem noch da. Ich hatte dich eben
so
verstanden, keine Ablage, aber auch
ja.
Keine...
Für Krishna, Freude. Ich habe das sehr oft gesehen in meinem Leben, Ich bin eigentlich ein Mensch, der eine Neigung zur Einsamkeit hat, zum Alleinsein. So war ich schon früher. Ich war immer für lange Tage in der Natur ganz allein, als Jugendlicher auch. Ich weiß nicht, wurde immer eingeladen, hier und dahin zu kommen, aber ich bin selten irgendwo erschienen und immer allein für mich gewesen. Auch als Devotee war ich zuerst für Jahre nur in einem kleinen Zimmer. Ich habe nur übersetzt, Prabhupadas Bücher. Ich habe bei der Mangalarti die Devotees gesehen, aber keinen Austausch gepflegt, weil wir gesungen haben. Nicht? Und war den Tag allein. Die einziges Zusammensein war, wenn es Prasadam gab, Mittagsprasadam. Frühstücksprasadam aß ich nicht, weil ich übersetzte. Ich aß nur einmal am Tag. Und habe dann mit Mukunda Goswami gesessen und geredet über Gott und die Welt. Und dann nach einer halben Stunde ging es weiter zum Übersetzen. Richtig mönchisches Dasein. Und dieser Zug überkommt mich sehr oft auch in meinem Krishna-Bewusstsein. Ich würde am liebsten alleine sein. Das ist so eine Natur von mir. Aber ich merke, dass ich, wenn ich das Predigen sehen kann als etwas, was ich für Krishna tue, über Krishna spreche, um anderen zu helfen, dass ich diese Eigenschaft, diese Anhaftung ans Alleinesein überwinde und ganz gesellschaftsfähig wirke. Nicht? Also gesellschaftlich oder so. Nicht? Weil es ist Yukta Vairagya. Nicht? Man nimmt etwas und stellt es in den Dienst für Krishna, macht es für Krishna. Ja, genau.
Ich hätte die Frage noch, die ist sicherlich schon gut beantwortet, aber ich hätte die Frage erst anders verstanden. Mhm. Denn einige würden sagen jetzt oder können sagen, ja, tu ja alles für Krishna, machen den Sakitan, ja, wenn fertig für Krishna, das ist alles für Krishna, aber bei diesen Tätigkeiten, die wir tun, erinnern wir uns sehr selten an Krishnas Spiele, wie du jetzt gesprochen hast. Das ist manchmal sehr schwierig zusammenzubringen. Man tut die Dinge für Krishna, ist aber doch so sehr absorbiert in die materiellen Aspekte dieses
Tuns, ja.
Dieselkerzen und was kann man da tun?
In dem Seminar, was ich gebe, das wird, du hast schon ein bisschen davon gehört in Zürich, aber ich werde das noch weiter ausführen, wird der Punkt gemacht, dass bei der Ausübung vom hingebungsvollen Dienst zwei Ebenen gibt. Einmal, wo man nur die Sinne und die Stimme beschäftigt, und dann eine höhere Ebene, wo man den Geist beschäftigt, wo man in eine Stimmung hereinkommt. Und es wird gesagt, wenn man nicht in diese kontemplative Mut hereinkommt, nicht, dann ist das noch nicht richtig das hingebungsvolle Dienen, was Krishna wirklich zufriedenstellt. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, kämpfe und denke dabei an mich als Krishna. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich denke, dass an diesem Punkt, die Spaltung unter den Devotees auftut. Die einen gehen den Weg, die merken irgendwann einmal, ich muss jetzt auch den Geist in Krishnas Dienst beschäftigen. Kann ich nur den Körper und die Sprache in Krishnas Dienst stellen? Ohne den Geist zu beschäftigen, ist mein Yajna, mein Service unvollkommen. Und Prabhupada hat das mal so erläutert, die Devotees, die einfach nur genügend Getreide essen, aber nicht täglich vor den Lilas von Krishna und Lord Chaitanya hören, werden mit Sicherheit von der transzendentalen Ebene herunterfallen. Weil der Geist ist einfach das Machtvollste und durch die Ausübung des regulierten hingebungsvollen Dienstes willst du eigentlich an den Geist rankommen. Wir wollen eigentlich dazu kommen, immer an Krishna zu erinnern und nie zu vergessen. Deswegen machen wir diese ganzen Aufwendungen oder Anwendungen des hingebungsvollen Dienstes. Und wie das ist, wie man das zu verstehen hat, das ist der entscheidende Punkt des ersten Tages in meinem Seminar. Das ist nicht so einfach zu verstehen, aber weil ich jetzt Zeit habe, ich weiß es, dass Zeit da ist, damit ich, da werde ich das, glaube ich, gut erklären können. Indem wir mal wirklich die Prozesse des 64 da diese Hingebungsrunde, die durchgehen, was man da so macht, und dann wird das kommen. Wo das nicht auftritt, ist ein bestimmter Punkt nicht gekommen. Es ist wie das Autofahren, also wenn du so ein kaltes Auto anschiebst, nicht? Du kannst das anschieben mit einer gewissen Kraft, aber da muss irgendwann mal der Funke kommen und dann muss die eigene Motor des Autos angehen. So, wenn du einfach nur wie ein Roboter handelst, ohne das eigene Bewusstsein, dein eigenes Hankering, das eigene Beten für Krishna zu installieren, läufst du auf Muskelkraft, aber nicht mit der Dynamik von Bhakti richtig. Hare Krishna. Das soll entfacht werden, das geht darum. Haben wir das nicht schon mal gemerkt? Kennst du nicht den Unterschied, du bist ein Kirtan-Lieder? Kennst du den Unterschied zwischen toten Kirtan und richtigen Kirtan? Nicht, wo man nur tanzt und die Melodien macht und nichts ist da, weil der Geist kommt einfach nicht auf das transzendentale Thema. Manchmal ist da Krishna auf dem Altar und man singt für Krishna. Kennst du das nicht auch? Du machst auch Bhajan, nicht diese tote Bhajan, sondern aber diese erfüllte Bhajan, wo man auf Krishna meditiert, oder? Nicht? Das ist, worum es geht in der Bhakti. Ist ganz wichtig. Wir müssen dazu kommen. Sadhanandi, unseren Geist auf Krishna zu richten und absorbiert zu sein in der Mut eines Devotees. Sonst ist es noch nicht richtig. Garada.
Es erscheint mir so zu sein, dass wenn man dann sehr anspruchsvolle, komplexe Tätigkeiten ausführt, das ist äußerlich, ich meine, man kann, wenn man das für Krishna tut, aber auf der äußerlich gesehen fällt es bei solchen komplexen Tätigkeiten, die über vielleicht über Monate oder Jahre sehr kommen, oder auch in der Situation sehr, sehr komplex ist, einem vielleicht sehr viel schwieriger, sich an Krishna zu erinnern, als wenn man einfach die Töpfe spült oder eine sehr einfache Tätigkeit hat. Das ist halt die Frage, die ich mir mal stelle. Diese einvernehmenden Tätigkeiten, die den Geist so einvernehmen, mich noch einlassen soll auf diese Tätigkeiten.
Es kommt darauf an, was für eine Art von, sagen wir mal, Kapazität du hast. Wenn du die Kapazität, wenn du entsprechend deiner Kapazität beschäftigt bist, deiner Natur, wirst du das brauchen, solche Tätigkeiten. Also, dann wird dich das nicht ablenken. Aber wenn du Overendeavor machst, deswegen wird das so als ein Hindernis gemacht, wenn du dir etwas vornimmst, was zu stark ist, zu viel ist, was jenseits deiner Kapazität ist, dann wird es gefährlich. Das ist eines der 6 Hindernisse im Hingebungsfrondienst. Ein Overendeavor. Das liegt nicht daran, du kannst nicht sagen, komplex oder unkomplex. Das ist nicht der Punkt. Overendeavor ist der Punkt. Wenn du etwas machst, was deiner Kapazität nicht entspricht. Ne? So, du hast eine ziemlich hohe Kapazität auf dem intellektuellen Sektor, Krishna dir ein gut funktionierendes Gehirn gegeben hat. Das musst du einsetzen. Du musst dich aber da eben hüten vor Overendeavor. Oder du musst dich auch davor hüten, die Pflichten eines anderen zu erfüllen. Wenn du zum Beispiel ein toller Geschäftsmann werden willst, das wird nicht so gut bei dir wahrscheinlich sein. Das ist mehr dieser Punkt. Aber wenn du nicht richtig beschäftigt bist, wirst du irgendwann einmal merken, dass du aus diesem Bereich Unzufriedenheit empfängst. Aus diesem Bereich. Unzufriedenheit ist sehr schlecht für einen Brahmana. Der muss sich hüten, unzufrieden zu sein. Denn wenn Unzufriedenheit nicht gelöst wird, wenn wir zu lange unzufrieden sind, verlässt uns durch das Loch der Unzufriedenheit in unserer Psyche unsere spirituelle Enthusiasmus. Es wird richtig erwähnt, wenn jemand zum Beispiel unbedingt heiraten müsste und das nicht tut, dann kann er so unzufrieden werden, dass er einfach eine Dummheit tut. Nicht? Oder man muss davor sich in Acht nehmen. Deswegen beschäftige dich, aber mach bloß keine Overendeavor. Oh, das kann ein. Du kannst für eine gewisse Zeit Overendeavor wohl machen, also eine zu große Bemühung, aber dann wirst du so unzufrieden werden, dass alles weggeht. Jata! Ja. Es gibt verschiedene, Prabhupada sagte einmal, es gibt zwei Gründe, weswegen die Bodhis weggehen. Der erste Grund ist, dass sie nicht eine richtige Situation für sie gefunden worden ist, und er sagt, das wäre die Sache der Manager. Und der zweite Grund ist ihre eigenen Schwächen, vielleicht Vergehen und so weiter. Das ist auch eines der schlimmsten Sachen, also schlimmsten Schwierigkeiten, die ich habe als Prediger, dass Leute weggehen. Das finde ich so leidvoll. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir uns jetzt darum kümmern, ein weiteres Bild zu finden. Meine Lösung für dieses Problem ist, dass wir nicht mehr nur akzeptieren, dass jemand, der nur im Tempel lebt, ein Devoti sein kann. Und dass es Devotis in unterschiedlichen Stufen von konzentrischen Kreisen gibt, die alle akzeptiert werden. Ganz einfach ist, ich wende mich immer an unsere beiden Schülerinnen, weil ich das so toll finde, wenn junge Leute zum Krishna-Bewusstsein kommen. Ihr wäret vor 10 Jahren, wärt ihr nicht als vollgültige Devotis akzeptiert worden, weil ihr nicht diesem einen Modell entsprach, nämlich innerhalb eines Tempels zu leben. Jetzt, glaube ich, ihr spürt, dass die Devotis sehen euch wie die Devotis an, oder? manchmal nicht so, oder? Manchmal kommt auch noch so ein Fanatiker oder so. Eigentlich nicht mehr, oder? Hoffentlich nicht mehr, aber wir kommen langsam dazu. Als Congregational Prediger werde ich euch mal eine belustigende Erfahrung machen. Zuerst gab es in der ISKCON nur eins, die Temple Devotees und sonst niemand. Die Welt gab es auch nicht.
Die Dämonen.
Die Tempel-Dämonen und die Dämonen. So. Das waren zwei Arten von Menschen. Dann, wenn ein Devoti jetzt nicht im. Jetzt kam die erste Stufe. Wenn ein Devoti, jemand, der früher Devoti gewesen war, nicht im Tempel lebte, dann galt er als geblubt. Das Bild von geblubt ist, ein Stein fällt in einem Ozean zurück und es macht blub. So ist er also geblubbt. Nicht? Er ist in den Ozean zurückgesunken und ist jetzt am Boden. Er ist geblubbt. Er ist kein Dämon, aber er ist geblubbt. Er ist also wieder am Boden des Ozeans des Materialseins. Die nächste Stufe war, also auch ganz schön schlimm dran, die nächste Stufe war, ein Devoti, der nicht im Tempel lebt, ist ein Fringi. Fringi heißt ein am Rande Verlaufender. Er ist also kein Dämon, aber er ist am Rande verlaufend, also schon beinahe. Dann hat man gemerkt, dass die Fringis Lakshmi-Gaben, Spendengaben für den Tempel. Also jetzt ging das nicht mehr, dass man die so schlimm nannte. Okay, dann nannte man sie Congregation. Die Laiengemeinde. Also Congregation. Wir haben da noch keinen richtigen, wie wir sagen, Gemeinde, sagen wir, was also sehr nach Christentum, Halleluja, klingt nicht. Also es sind Gemeinde. Ich sehe einen Zeitpunkt voran. Jetzt in Zagreb war es jetzt so, dass die Gemeinde sagte, wir sind die richtigen Devotees und die Tempel-Devotees sind nicht die richtigen Devotees. Denn sie geben keine Spenden. Sie leben im Tempel und empfangen Spenden. sie arbeiten nicht, sie sind unverantwortlich und sind weggelaufen von der Verantwortung im Leben. Wir sind die eigentlichen Devotees. Da war es also jetzt fast so weit, dass das Modell umgekippt war. Dann hat man mich gefragt, was ich dazu sage, und ich habe gesagt, alle sind Devotees. Die im Tempel und die, die außerhalb des Tempels leben, aber Krishna. Wer in Krishnas Definition von Devotees ist, der an mich denkt, wer mir einen Dienst darbringt, wer mir seine Ehrbietung darbringt und wer das noch Ehrbietung und wer mich verehrt. Das ist Krishnas Definition von Devotee. Ist nicht gebunden an drinnen oder außen, an Mauern oder und so weiter. Weiß ich noch, es war ein riesen Getobe im Komm. Und dann habe ich das gesagt, alle sind die Devotees. Und du warst ruhig. Und seit der Zeit habe ich mich entschlossen, nicht mehr an diesen Konferenzen teilzunehmen. Hatte ich geschnappt. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, den Punkt, haben wir uns besprochen. Es ist jetzt 9:10. Ich danke euch sehr. Ich möchte euch wirklich inspirieren, uns ordentlich zu bemühen, dass die Pachatattva begrüßen in großer Freude. Und das wird also eine entscheidende Veränderung in der Veda Akademie sein, die Devis kommen. Ich werde morgen noch den ganzen Tag brauchen, um das Seminar vorzubereiten. Ich möchte euch bitten, das zu unterstützen. Alles Gute. Vielleicht gebe ich die Morgenvorlesung. Oder vielleicht besser, wenn ich die Abendvorlesung gebe. Wann kommen die Devotees? Sonntagabend wahrscheinlich, oder? Wir können ja vielleicht Shrishtikata bitten, die Morgenvorlesung zu geben. Weil du so oft gibst, glaube ich, oder? Mhm. Mal sehen. Vielleicht gebe ich sie auf. Ich muss mal sehen, wie der Tag verläuft. Schön, dann wünsche ich euch alles Gute. Und vielleicht tut ihr irgendwie Zwonko, vielleicht kannst du irgend sowas dass sie alle gesund werden. Oder einfach, die müssen wahrscheinlich krank sein, oder? Die müssen da durch. Was? Ein bisschen ist nicht schlecht, oder? Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hare.